Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur dritten Staffel. Think Ahead. Future of Work 2030.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Back to the Zukunft, Staffel 3, Folge 2. Staffel 3 unter dem Motto Think Ahead, Future of Work 2030. Nachdem wir uns letztes Mal mit der BewerberInnenperspektive beschäftigt haben und viel über Recruiting geredet haben, steht heute Retention im Fokus. Geht also um Arbeitnehmende. Und ja, wie sieht die Welt 2030 aus? Wie könnte sie aussehen? Wir spinnen wie immer mal ein bisschen rum. Tim etwas weniger, ich etwas mehr.
Und du verschauen.
Fang du einfach mal an.
Ich glaube, wir haben in der letzten Folge schon viel so an Rahmen besprochen. Das gilt sowohl fürs Recruiting als auch für die Retention. Ne? Der demografische Wandel, der führt zu einem Selbstbewusstsein, das Thema Arbeitsrahmen. Aber auch, und jetzt fangen wir erstmal den Übergang an, das Thema Quereinstieg. Und Quereinstieg auf einer jobsuchenden Seite und das Bedürfnis danach führt natürlich dazu, dass das in Unternehmen zum Thema Retention auch ganz anders gedacht werden muss. Wir sind noch in einer Zeit, wo Deutschland ein Markt der Ausbildung, der Berufsausbildung ist, mit einer Qualität, die, glaube ich, international auch super hoch ist. Aber es werden immer mehr oder immer weniger jüngere Menschen nachkommen, weswegen diese Abteilung vielleicht mal sich selber hinterfragen können, wie können sie die eigenen Kompetenzen nutzen, um vielleicht diesen Wunsch nach Veränderung in Unternehmen oder in neuen Unternehmen auch anders begleiten zu können. Also vielleicht dieses ganze Thema der Umschulung, entweder von Quereinsteigern, die von außen kommen, oder noch spannender, auch intern mit in den Fokus reinzunehmen. Ich glaube, das ist so die erste These, dieses Thema wird wichtiger werden. Zweite These, ich glaube, die Probezeit wird wichtiger werden. Wir haben in der ersten Folge der dritten Episode oder dritten Staffel durchgegangen, dass das Thema ein Rat Race zwischen KI-Agenten werden könnte, von Jobsuchen auf der einen Seite und Arbeitgebern auf der anderen Seite. Das könnte dazu führen, dass es immer schwieriger wird, überhaupt herauszufinden durch einen Prozess, der sehr, sehr KI-belastet oder gesteuert ist, was Jobsuchende wirklich können. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich das Mittel der Probezeit, das es in Deutschland gibt, umso wichtiger, um zu schauen, passen Jobsuchende zu Unternehmen und Unternehmen zu Jobsuchenden.
Das kann man sogar noch breiter denken, finde ich. Also Probezeitverlängerung find ich grundsätzlich gut, auch vor dem Hintergrund der Begründung, die du gerade gegeben hast. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, Arbeitsflexibilisierung im weitesten Sinne müsste eigentlich mehr stattfinden, in jeglicher Richtung. Ne? Also Arbeitszeiten flexibler gestalten, ja. Probezeiten, Vertragsbeendigungen flexibler gestalten. Ja, jetzt schreien wahrscheinlich viele auf und sagen, aber Kündigungsschutz ist doch in Deutschland ein hohes Gut. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig in einer Ökonomie, die immer kurzfristiger funktioniert, die immer flexibler agieren und reagieren muss und wo die technologischen Gegebenheiten auch so sind, dass du einfach viel schneller sein kannst. Da können wir ja eigentlich nicht mit Gesetzen, Vorgaben und Strukturen wie vor 40 Jahren agieren. Und das tun wir teilweise ja, noch.
Absolut. Und ich glaube, gerade da, dass die Probezeit vor allen Dingen einfach besser genutzt werden muss. Ja. Und das heißt nicht, dass man die Leute rausschmeißen muss, sondern dass eigentlich da auch schon Retention Management und Personalentwicklung anfängt.
Ja, das Witzige ist, sorry, wenn ich unterbreche, ja, aber wir sprechen ja gerade über Retention. Ja. Und du hast ja eben schon gesagt, beidseitig.
Ja.
Das heißt also, ich glaube, in einem Markt der Zukunft, da wünschen sich die Unternehmen eigentlich eine kürzere Probezeit.
Ehrlich gesagt. Ja, absolut. Absolut. Und da kann man vielleicht schon schauen, ob Menschen passen oder was man machen kann, dass sie besser passen,
ja,
zueinander. Das ist ja immer eine zweiseitige Situation, wie du richtigerweise sagst. Und ich glaube, die Probezeit wird doch heute häufig so genutzt, plötzlich so einen Tag vor Ende der Probezeit kriegt die Führungskraft eine E-Mail, na, hat er bestanden oder nicht? Und dann so, ja, jetzt so einen Tag vorher kann ich auch nicht mehr machen. Kann man auch nicht mit nichts mehr machen. Ne? Und ich glaube, dieses zu denken, dass am Anfang schon auch eine Entwicklung und das Thema Retention auch anfängt, halte ich für einen immanenten Faktor und ich glaube, der wird in Zukunft wichtiger werden. Das bringt auch so ein bisschen eine andere Sache mit einher und zwar, wir neigen in Deutschland immer noch dazu, aufgrund unserer Historie sehr lange Verweildauern als Standard anzusehen. Wer weniger als 10 Jahre bei einem Arbeitgeber ist, dann sagt man schon, okay, das ist irgendwas schiefgelaufen, übertrieben gesagt. Ich glaube, dass die neue Realität jetzt schon eine andere ist und sich immer mehr Unternehmen damit auch beschäftigen müssen, was Planung, was Forecast und so weiter angeht, dass einfach the new normal vielleicht nur noch 4 Jahre ist oder 6 Jahre oder wie viel auch immer. Und dementsprechend muss man auch die Retention in diesem Zeitpunkt besonders hochhalten, damit die Leute überhaupt noch so lange bleiben. Aber sich davon zu verabschieden, ja, das sind jetzt meine Azubis und wir wissen ja, bald in 40 Jahren werden sie in Rente bei uns gehen. Bei uns, ne? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch. Und auch das konnte man vor 2 Jahren schon so ein bisschen beobachten.
Total.
Da ist,
total.
Ja, ist ja deutlich Bewegung in den Markt gekommen. Ne?
Absolut, absolut. Was ich nochmal ganz spannend finde, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen auf das ganze technische Thema schauen, es gibt ja jetzt schon immer mehr Fälle, wo auch das Thema Predictive Retention auch benutzt wird, also Fluktuationsvorhersage auf gut Deutsch. Das wird, glaube ich, auch nochmal spannender werden. Also gar nicht im Sinne, ich möchte Fluktuation forcieren, aber ich möchte verstehen, was sind Treiber und wie kann ich sie möglicherweise gut vorhersagen, um sie beeinflussen zu können, dass Menschen doch länger bei mir bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was noch viel mehr funktionieren kann, was ich total sinnvoll erachte, um wirklich datenbasiert, vielleicht auch so zwischenmenschliche Herausforderungen, die es in Unternehmen gibt oder systemische Herausforderungen, zu durchschlagen.
Da sind wir ja eigentlich wirklich bei deinem Leib- und Magenthema Data Analytics,
ja.
Weil es ja eine reine Frage der Datenverfügbarkeit, Qualität und auch, kann man sagen, Komplettheit, Vollständigkeit wäre das bessere Wort.
Wir können auch Komplettheit sagen, das ist ja, unser Podcast.
Völlig Komplettheit, ja. Das neue Wort, alternativ
so.
Zur Vollständigkeit. Wenn man das alles hat, ich glaube, dann kann man das sehr stark ablesen, ja, ob da eine Fluktuationsgefahr besteht. Auch hier wieder, das haben wir letzte Folge schon kurz angesprochen, ich will es nur noch mal sagen, es wäre schon ganz gut, wenn wir insgesamt in der Gesetzgebung da etwas progressiver unterwegs wären. So mein Appell.
Und gleichzeitig, wenn wir den Appell auch an uns selber richten, uns vielleicht mal ein bisschen mehr mit der eigenen Datenqualität beschäftigen würden.
Ja. Okay. Gut.
So, jetzt hast du wieder ein paar spannende Szenarien mitgemacht, nachdem ich den trockenen Teil hinter mir gebracht
fand
habe.
Fand ich gar nicht so trocken. ja, so ein paar Szenarien. Ich habe mich immer gefragt, so eigentlich also erstmal vorausgesetzt, wir sind in 2030 eher in einem arbeitnehmenden Markt, weil wir beide ja auch davon ausgehen, Wirtschaft zieht wieder an, wir werden stabilere Zeiten wieder erleben. Und damit haben die Arbeitnehmenden eigentlich eher die Power in der Hand und nicht die Arbeitgeber so stark. Gerade beim Thema Retention, bleibe ich oder gehe ich? Deswegen habe ich mir immer die Frage gestellt, warum bleibe ich oder sollte ich bleiben und warum gehe ich vielleicht? So, ich habe das in so ein paar Szenarien gekleidet. Das erste wäre das Purpose- und Tech-Szenario, Sinn und Technologie als Magnet. Ich fange mal immer mit der Frage an, warum gehe ich dann von meinem Arbeitgeber weg? Ja, wenn mein Job entleert ist, nur noch Kontrolle von KI-Ergebnissen und kein Sinn vermittelt wird. Also die ganze Purpose-Debatte steckt dahinter. Warum bleibe ich? Ja, wenn ich erkenne, dass ich an einem größeren Ganzen arbeite, an sinnstiftenden Themen, die natürlich durch KI und Technologie unterstützt werden, aber im Kern was Gutes bewirken. Also da fallen dann sofort so Themen ein wie Gesundheitsthemen oder Klimathemen. Die ganze Purpose-Diskussion steckt dahinter. Mein Arbeitgeber befähigt mich durch KI, Piloten und automatisierte Weiterbildungstools meine Kompetenzen auszubauen und KI wird nicht als Ersatz, sondern als Partner erlebt. Das wären so Szenarien oder Elemente, die zu diesem Purpose-Tech-Szenario gehören könnten.
Ist ja, ich finde die Sachen sehr naheliegend auch. Ne? Das sind ja auch schon Themen, die heute auch schon wichtig sind.
Ja.
Ne? Also ich glaube, man kann immer mit so ein bisschen Verachtung auf das Thema Purpose, glaube ich, manchmal auch gucken. Ne?
Also
ich
braucht man das oder kann das weg?
Ja, genau. Ich fand es da ganz spannend. Da hatte ich vor kurzem das Glück, mit einem ehemaligen Weggefährten von dir, den als Speaker, den Dr. Nico Rose,
ja,
zu dem Thema auch kennengelernt. Nein, nicht kennenzulernen. Ich kenne ihn schon sehr lange, aber er hat bei uns
Nico gesprochen. Steht auf das Wort Purpose überhaupt nicht. Aber ich glaube, für das, was dahinter steckt,
genau. Er ist ja
der Sinnputtgeber.
Genau, spricht eben über Sinn und ja. Da haben wir auch über das Thema Purpose und so weiter gesprochen, fand ich zum Beispiel auch mega spannend, das mal auf so eine handfeste Ebene runterzubrechen. Ja. Ich glaube, darauf wird es genau hinauslaufen.
Ja, das glaube ich auch. Also bin ich absolut Freund von, by the way. Ich finde, es gibt zwei generelle Themen, die man in People and Culture oder HR oder wie man es auch immer nennen will, im Blick haben muss. Das eine ist Technologie und das andere ist Haltung, Werteverständnis, Kultur. Das sind in meinen Augen die beiden zentralen Themen eigentlich. Ja. Aber das nur am Rand. Ich habe nämlich noch so ein, zwei weitere Szenarien. Und zwar das neuroindividualisierte Karriereszenario. Personal AI Agents und Retention 5.0.
Haben wir geiler, die, ne? die 4.0 haben wir jetzt hinter uns. Jetzt
Bingo hoch
mega, 10 mega. Hier
drin. Aber der Kern ist doch irgendwie ganz cool. Also warum gehe ich? Wenn mein KI-Agent, ne, wir hatten es letztes Mal in der letzten Folge, bessere Chancen bei der Konkurrenz findet, zum Beispiel durch Skill-Matching über offene Plattformen. Warum bleibe ich? Ich habe einen eigenen KI-Karriereagenten, der mir passgenau interne Entwicklungsoptionen vorschlägt. Und mein Arbeitgeber bietet mir daraufhin die richtigen Upskill-Module an und bietet mir Career Portability. Ich kann im Unternehmen projektbasiert wechseln. Da wären wir quasi bei so einer Art Gig Economy intern gedacht.
Ich habe gerade so eine Parallele übrigens entdeckt. Wir haben in einer der allerersten Folgen darüber gesprochen, dass wir darüber so ein bisschen nach vorne geblickt sehen, vielleicht wird sich der Markt auch so irgendwann ändern, dass Talente irgendwann so wie im Fußball vielleicht
auch ja, ganz werden. Genau.
Und da sprechen wir auch von Agenten.
Ja.
Und die aber auch eine gewisse Eigenmotivation haben. Und ich frage mich, was die Eigenmotivation eines KI-Agenten im Thema Retention sein wird. Die Zufriedenheit oder die Karriereentwicklung, monetär, da wird man vielleicht auch irgendwie dann so einen eigenen Fokus legen können. Finde ich super
spannend. Ja, vor allen Dingen muss man das ja individualisieren.
Ja, ja, total.
Jeder Mensch tickt da ein bisschen anders, ne? Genau. Finde ich auch total spannend. Ja, drittes Szenario wäre das Global-Local-Hybrid-Szenario. Arbeiten, wo ich will und wie ich will. Warum gehe ich? Naja, wenn starre Strukturen oder Mikromanagement eben meinen Arbeitsalltag dominieren. Ich glaube, dass also wenn das bei mir so wäre, wäre ich auch nicht mehr hier. Umkehrschluss ist nicht so.
Absolut.
Geht dir, glaube ich, genauso.
Absolut.
Also warum bleibt man, wenn der Arbeitgeber echte Hybrid-Angebote sozusagen am Start hat? Lokale Touchpoints, zum Beispiel Retreats, globale Projekte, flexible Zeitzonen, Arbeit, natürlich Technologie unterstützt und du mit KI über Teamarbeit, mit Sprach-, Kultur- und Zeitgrenzen unabhängig quasi arbeiten kannst. Finde ich auch einen spannenden Ansatz, ist aber vielleicht auch gar nicht so Science-Fiction, sondern an vielen Stellen ja schon gegeben. Dann finde ich das nächste Szenario besonders spannend, weil es mich in meiner Altersgruppe inzwischen ja doch abholt.
Oha.
Das Silver-Shift-Szenario, Altersdiversität als Retention-Faktor. Warum gehe ich? In Klammern oder werde gegangen. Gibt ja immer noch diese Altersteilzeitmodelle, die eigentlich natürlich bei der Demografieentwicklung heutzutage doch ziemlich anachronistisch sind. Also, wenn ich spüre, dass ich durch Verjüngungsstrategien verdrängt werde, obwohl Fachkräftemangel herrscht, dann gehe ich in einer Welt, wenn Arbeitnehmermarkt sozusagen vorhanden ist. Da habe ich ja andere Angebote. Warum bleibe ich? Naja, wenn ich Entwicklungschancen auch jenseits der 50 oder in meinem Fall der 55 sehe, durch alterssensible Lernangebote, altersgemischte Teams und mein Arbeitgeber mir entsprechende Retention-Modelle für spätere Lebensphasen anbietet. Auch da kann man in Richtung Zeitflexibilisierung denken, aber das ist vielleicht nur noch 4 Tage die Woche, natürlich auch ein bisschen weniger Geld. Oder mit Mentoring-Rollen könnte man entsprechend agieren. Altersgemischte Teams, wo halt die Vorteile und auch jeweiligen Nachteile der Altersgruppen halt ausgeglichen werden. Finde ich total spannend. Ist so naheliegend und wird immer noch so wenig gemacht.
Ich würde noch einen draufsetzen,
ja, gerne.
Wenn wir jetzt mal eine Generation noch weiter gucken, nämlich heutzutage ist es ja jetzt schon möglich, Menschen einzustellen, die im Rentenalter sind.
Ja.
Also nicht nur Generation 55 plus, sondern reden wir über die Leute, die jetzt schon aktiv in der Rente sind und nebenbei arbeiten wollen. Und der Trend der letzten Jahre geht ja immer mehr Richtung Flexibilisierung, dass es immer einfacher wird, neben der Rente noch zu arbeiten.
Ja.
Und auch diese Zielgruppe wird es zukünftig deutlich häufiger in Unternehmen geben und die hält ja nichts mehr. Außer sie haben Spaß an der Arbeit am Ende des Tages, weil die kriegen schon eine Rente. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Anteil von Menschen, die einfach so wenig verdienen, dass die sagen, okay, mir geht es eigentlich nur noch ums Geld. Aber gibt es ganz viele, die sagen, okay, nee, weil ich einfach gerne nebenbei noch ein bisschen arbeiten möchte, weil ich mein Leben lang Spaß dran hatte. Ich glaube, da muss ich auch Retention mal denken, wie kann eigentlich so eine Zielgruppe auch noch gehalten
werden? Total, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Das eine ist, eher monetär getrieben. Die neue Regierung hat ja tatsächlich da was im Angebot, ja, ne, dass du steuerfrei halt einen bestimmten Betrag dazu verdienen kannst. Finde ich schon mal echt einen Schritt in die absolut richtige Richtung. Finde ich gut. Glaube, dass bis 2030 noch mehr in der Richtung passieren werden wird. Und dann habe ich neulich eine Reportage gesehen im Fernsehen, ZDF irgendwann abends. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Nachrichten waren oder irgendwie danach. Da ging es um einen pensionierten Lehrer, der schon über 80 war und der in einem sozialen Brennpunkt entgeltlos weiter quasi Lehrer war. Und zwar in der Nachmittagsbetreuung von sozial schwachen und auch lernschwachen SchülerInnen. Und der Typ war dann im Interview und er sagte, ja, was soll ich mit meiner Zeit machen? Ich habe meinen Job geliebt. Ich kann den hier weitermachen. Mir geht es überhaupt gar nicht ums Geld. Mir geht es darum, dass ich was Sinnvolles tue. Und der wirkte so glücklich und in dem Alter auch total fit in der Birne. Also der hat sich super klar ausgedrückt und man merkte richtig, dass er dafür lebte. Und das ist halt auch sowas. Wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht, den du auch machst, um Geld zu verdienen, aber vor allen Dingen, weil du das halt gerne machst, das hilft natürlich an der Stelle, ne?
Total.
Da kann ich mir absolut solche Szenarien vorstellen.
Ich kenne viele Beispiele auch im Einzelhandel, wo gesagt wird, das ist super spannend, weil unser Publikum wird auch immer älter und die wollen vielleicht nicht von der 20-jährigen Person begleitet werden, wenn sie bei uns im Store sind, sondern die wollen vielleicht dann lieber die Kleidungsempfehlung von jemandem haben, der auch 60 oder so ist.
Wenn sie das lieber wollen, ist das gut. Wenn sie das nicht lieber wollen, passiert es trotzdem, würde ich sagen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Jo, ich hab dann noch so ein Szenario, das Plattform-Arbeitgeber-Szenario, der modulare Konzern. Warum gehe ich, wenn zu starre Stellenprofile mich einengen und der Plattformgedanke fehlt? Im Umkehrschluss, warum bleibe ich? Mein Arbeitgeber versteht sich als Teil eines Netzwerks, in dem ich innerhalb eines Talentökosystems wechseln kann, ohne die Firma gleich zu verlassen. Ich gestalte mein Aufgabenprofil flexibel, quasi wie interne Freelancer. Das ist ein schöner Gedanke, der ist bei den meisten Unternehmen, aber also finde ich, das ist wirklich nur so ein bisschen Science-Fiction, ne? Leider. Die müssen mehr so denken. Gerade große Konzerne könnten theoretisch ja diesen Weg gehen. Es hängt immer mit Re- und Upskilling zusammen und damit auch mit Geldinvest. Und ich glaube, das ist die Herausforderung an der Stelle. Ja, das waren so ein paar Szenarien und dann nochmal so zwei komplett crazy Science-Fiction-Szenarien, die man sich vielleicht auch vorstellen könnte.
Ich bin gespannt.
Das eine, die Idee finde ich irgendwie ganz cool, KI-basierte Retention-Verträge. Jeder Mitarbeiter hat einen personalisierten KI-Vertrag, der dynamisch anhand von Lebensphase, Leistungsdaten, Zufriedenheitswerten angepasst wird. Kündigung ist ein Negotiation-Case zwischen KI-Agent des Mitarbeiters und der Arbeitgeber-KI. Da haben wir es wieder. Ja, die unangenehmen Themen übernimmt die KI.
Dazwischen gibt es dann die Betriebsrats-KI noch.
Ne? Ja, ganz genau. Sehr gut. Nee, aber diese Idee, so ein Retention-Contract zu haben, wo man sagt, okay, und zwar individuell auf die eigenen Bedürfnisse angepasst, KI gesteuert, finde ich Science-Fiction-mäßig einen coolen Gedanken irgendwie. So, ein zweites Szenario, ob man das will, ist wieder die große Frage. Emotion Tracking und Wellbeing Governance. Biofeedback-Geräte tracken Stress, Motivation, Schlaf und der Arbeitgeber erhält anonymisierte Daten, um Retention und Risiken früh zu erkennen. Das ist ein Widerspruch in sich. Er kennt die dann zwar, wenn sie anonymisiert sind, aber er weiß ja gar nicht, an wen er sich wenden soll. Wahrscheinlich geht das nur, wenn man freiwillig sagt, wir wollen das so machen. Und das kann ich mir im Land wie Deutschland eigentlich kaum vorstellen. Aber rein theoretisch wird die KI die innere Kündigung erkennen, bevor sie sich wirklich manifestiert. Nur so mal als Gedanke.
Ich finde es auch als Unterstützung für Führungskräfte total spannend, wenn du mal darüber nachdenkst. Als Führungskraft machst du ja manchmal Dinge, wo du dir gar nicht bewusst bist, was das für ein Stress bei deinen Mitarbeitenden auslöst. Ne? Dann fragst du irgendwas nach und sofort kommt vielleicht die Interpretation, oh Gott, ich muss mich jetzt rechtfertigen oder sonst irgendwas. Da noch mehr so ein Feedback zu kriegen, okay, wie ist denn die Wirkung, was führt denn von meinem Handeln, gerade auch wenn wir mehrere Führungsebenen vielleicht übereinander haben. Die klassische Situation, ein CEO fragt irgendwas nach und es wird dann immer weiter runterskaliert und unten ist dann mega Pressure, weil alle denken, oh Gott, wir müssen jetzt ganz schnell und hier und da und oben war es einfach nur, ich habe nur nachgefragt. Das kriegt man aber so nie wiedergespiegelt. Und das vielleicht nochmal damit auch so eine Organisationsbrille auch zu erkennen, fände ich mega spannend.
Also diesen Punkt, der beschäftigt mich selber total. Es passiert mir hin und wieder, dass ich Dinge auslöse, jetzt gar nicht natürlich als Blogger, sondern eher in meinem Hauptjob, ja, die ich gar nicht beabsichtige. Ne? Also wenn es da so einen Warnmechanismus gäbe oder so einen ehrlichen Feedback-Mechanismus, der nicht so läuft wie einmal im Jahr, gibt es ein Bottom-up-Feedback. Ja. Das ist besser als nix. Aber cool wäre ja, wenn man direkt mitkriegen würde, was man so auslöst, unbeabsichtigt. Ne?
Ja.
Ganz spannend. Ja, da sind wir fast schon wieder eigentlich bei einer ganz guten Überleitung. In der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie sieht die Arbeitswelt 2030 eigentlich für Arbeitgeber aus? Bin mal gespannt, was du dir da überlegst.
Auf jeden Fall spannende Dinge.
Davon gehe ich aus. Also, bis dann.
Ciao. Bis bald.